Ich habe eben beim Vorlesen des Bibeltextes einen Flash gehabt. Und den hat auch nur meine Generation, also wenn ihr ihn überhaupt habt. Ja, und zwar habe ich bemerkt, dass der Abstand zu meinen Jugendjahren doch mittlerweile sehr groß ist. Ja, weil diesen Bibeltext, obwohl ich selber auch häufig neuere Texte verwende, kannte ich überhaupt nicht. Ja, ist aber natürlich Psalm 50, ganz klar. Und ich bin dem Karl Lewis dankbar, dass er den auch genommen hat, weil das ja auch interpretiert werden muss in unsere Zeit, in unsere heutige Generation auch, aber auch Situation. Mir ist dieses Wort noch vertraut, 14 und 15, also Psalm 50, 14 und 15, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Super, Herr Lewis, vielen Dank. Warum zitiere ich das und warum sage ich das so betont? Das hat einfach einen Hintergrund. Ich bin ja auch mal irgendwie klein und jung gewesen und in Kinderstunden gegangen und Kindergottesdienste und Ähnlichem. Und das war auch alles sehr nett und ich fand das immer sehr gut. Und da hat man uns so manche Sachen auch so ein bisschen eingeprägt. Ja, unter anderem eine Zahlenkombination, 15, 50. Ja, 50, 15, so herum. Ja, 50, 15. Meine Generation weiß, was das zu bedeuten hat. Oder weiß das auch von den Jüngeren jemand? Genau, ja, der Heinz, ne? Das ist die Telefonnummer Gottes, ja, hatte man mir gesagt. Da war ich so 10 Jahre alt oder so, ne? Und ich fand das cool, ja. Wir hatten zu Hause, glaube ich, damals sogar kein Telefon, ja. Und ich fand das echt cool, ja, dass man sagen konnte, man kann etwas wählen. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, und das erleben wir ja heute durchaus auch, wenn du jemanden anrufst und du musst ihn dringend erreichen, dann hast du doch häufig die Situation, ja, der Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen. Bestenfalls hast du die Möglichkeit, aufs Band zu sprechen, aber manchmal kommt auch die Aussage einfach, rufen Sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Ja, und dann bist du mit deinem Anliegen überhaupt nicht weitergekommen. Ja. Das gibt es bei Gott nicht. Ja, 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, sagt der Herr in diesem Wort. Aber ich will jetzt nicht gleich etwas vorwegnehmen. Danke und die Welt bekommt ein anderes Gesicht, ist das eigentliche Thema, ja? Wozu ich uns etwas vermitteln möchte. Und dann gehe ich gleich mal weiter auf die erste Folie. Das war wieder zu schnell. Genau, Dankbarkeit als... Ne, Moment, das ist... Noch eine zu weit. Doch, genau, Dankbarkeit als Glücksbringer. Das hat etwas mit Emotionalität zu tun. Ich weiß nicht, wie glücklich ihr zurzeit seid im Einzelnen. Ja? Also man kann Glück empfinden, wenn so die Corona-Vorschriften nachlassen, ja? Und manches wieder freier und offener wird. Ja? Und wir haben mit Mindestsicherheit ein paar hier unter uns. Ja, da müsste der Glückslevel von den Hormonen recht hoch sein auch noch. Ja. Herzlichen Glückwunsch von vorne auch hier euch beiden mal. Ja. Und Gottes Segen natürlich auch, ja, für den gemeinsamen Lebensweg. Das ist sehr schön, das ist eine sehr schöne Botschaft. Ja. Und man kann sich auch als Gemeinde oder an die Bekannten und Freunde am Glück der anderen freuen. Das ist auch etwas sehr Schönes. Ja. Man kann aber auch mal darüber nachdenken, dass tatsächlich auch das Empfinden von Glück etwas mit Dankbarkeit zu tun hat, vielleicht im weitesten Sinn auch mit Zufriedenheit. Ja. Kann man dahinter eine Methode entdecken? Das ist so mein Gedankengang mal gewesen. Und ich möchte behaupten, glücklich sein ist keine Glückssache. Natürlich kannst du ja durchaus durch einen Lotto gewinnen. Ja, dann hast du natürlich zufällig Glück in dem Sinne. Glück empfinden, aber das zum Beispiel aber auch nur, wenn du Lotto spielst. Ja, also dieses Glück werde ich wahrscheinlich so eher nicht haben, ja, obwohl ich mich darüber freuen würde. Aber wenn du nicht einen Lottoschein ausfüllst, ja, dann kannst du wahrscheinlich kein Lotto gewinnen. Ja. Was ich damit sagen möchte, man kann etwas vielleicht tun, um glücklich zu sein. Und die Möglichkeit, glücklich zu werden, hat für uns Christen und auch für mich in meinem Leben, das empfinde ich schon so, etwas mit der Beziehung zwischen Gott und mir zu tun. Ja? Je nachdem ist wie die eigentlich von der Harmonie geprägt ist und ausgeglichen ist und man irgendwo in der Beziehung lebt mit Jesus Christus. Ja, hat das auch etwas mit meinem positiven Lebensempfinden zu tun? Und das ist auch eine Form von Glück. Ja. Zum Beispiel ist Dankbarkeit eine Folge des Segens Gottes, ist eine Fragestellung, ja, oder ist Dankbarkeit die Herausforderung für den Segen Gottes? Das heißt, was kommt zuerst? Das ist die alte Frage, ne? Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Aufgrund des Schöpfungsberichtes wissen wir das, ne? Das Huhn, ganz klar. Aber bei diesem Thema hier kann das auch eine Wechselwirkung sein. Ja? Es kann sein, dass ich mich mal zusammenreiße und überlege, was hat mir Gott eigentlich alles geschenkt? Ja? Und dann werde ich dankbar dafür. Und aufgrund dieser Dankbarkeit reagiert der Herr noch einmal und segnet. Oder es kann einfach auch so sein, ja, dass du den Eindruck hast, du bist gesegnet. Ja, du bist wirklich gesegnet von Gott. Und dafür empfindest du eine tiefe Dankbarkeit. Beides ist von der Reihenfolge her möglich. Ich will kurz dann eben auf den Psalm des Asaf eingehen von seinem Hintergrund. Gerade die Psalmen Asafs, das sind nicht ganz so viele im Alten Testament, das ist dieser Psalm 50 und dann eben noch die Psalm 73 bis 83. Da weiß man nicht so ganz genau, wo kommt dieser Asaf eigentlich her, beziehungsweise sind die Psalmen durch ihn entstanden. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Aber sie haben ein besonderes Merkmal. Ja? Der Asaf, der hat offensichtlich eine Vorliebe für den Begriff Gott und gebraucht deutlich weniger als zum Beispiel ein David den Begriff Herr, wo dann im Grundtext Jahwe steht. Ja, das fällt einem normalen Bibelleser so im Lesefluss nicht so auf. Ja. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man das. Ja. Also von Asaf wird häufig mehr der Begriff Gott gebraucht. Herr kommt auch drin vor, aber es ist nicht vom Schwerpunkt her so stark. Und Gott ist ja auch so der allgemeine Begriff. Das heißt aber nicht, dass der Asaf wohl so ein Allerweltsglauben gehabt hat. Nein, er sieht eigentlich mehr von oben, im Sinne von den Allmächtigen, ja, der nicht nur mein persönlicher Gott ist, sondern der immer auch eine Botschaft für das Ganze hat und damit eben auch für das ganze Volk Israel. Und darum wirken die Psalmen von Asaf manchmal auch eher so wie prophetische Ansagen. Ja, dass eine Aussage, ein Statement von Gott kommt. Und dann soll die Gemeinde oder soll das Volk Israel darauf reagieren. Das ist so also typisch prophetisch immer gewesen. Das haben wir bei Jesaja sehr stark, auch bei Jeremia. Ja. Aber so ähnlich sind auch die Psalmen Asafs aufgebaut. Das heißt, er sagt etwas und das kann durchaus auch eine Androhung von Gericht sein. Das hatten wir so ein bisschen im lesenden Text auch gehabt. Ja. Und die Gemeinde soll darauf reagieren. Zu dem Thema Dankbarkeit in diesem Psalm hat mich ein Vers sehr nachdenklich gemacht, der ist aber hier falsch zitiert. Das ist nicht die Verse 1 bis 3, sondern der Vers 22. Da sagt Gott, und Asaf schreibt es auf, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, ihr Gott vergesst, dass ich nicht hinraffe und kein Retter da ist. Ja, und das im Kontext von Dankbarkeit, wo er vorher eben gesagt hat, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. So wie ich es eben sagte, die Psalmen Asafs haben so etwas wie eine prophetische Ansage. Ja? Wenn du das und das nicht umsetzt, dann wird das Konsequenzen haben. Und darüber bin ich nachdenklich geworden. Ja? Kann man unter uns sagen, jetzt sei mal gefälligst dankbar? Das machst du als Eltern vielleicht deinen Kindern gegenüber. Ja, da hast du sie überschüttet mit irgendwelchen Weihnachtsgeschenken, ja, und den ganzen Wunschzettel abgearbeitet, ja, und du hast den Eindruck hier, die Sprösslinge, die honorieren das überhaupt nicht, ja, weil der andere, der Freund, etwas anderes geschenkt bekommt, was auf einmal viel höher ist im Kurs, ja, sind alle deine Geschenke irgendwo verpufft von der Wirkung, ja, und dann kannst du sagen, boah, sei gefälligst dankbar, ja, aber kann man das überhaupt einfordern, ja, kann man Dankbarkeit einfordern oder ist es dann schon etwas, was eigentlich nicht echt ist? Ich bin davon überzeugt, Dankbarkeit, die echt ist, muss aus dem Herzen heraus durch einen Impuls auch entstehen. Ja. Aber offensichtlich kann Gott das, ja, mit mir so reden. Ja, dass er sagt, Wolfgang, jetzt denk mal drüber nach. Ja, was habe ich dir in deinem Leben gegeben? Ja, und jetzt sei mal gefälligst dankbar dafür. Ich muss sagen, ich würde mir das von Gott sagen lassen. Ja, ohne, dass ich das jetzt problematisch finde, wenn Gott das sagt. Wenn das ein Mensch so fordern würde von mir, ja, wäre ich da so ein bisschen nachdenklich, vielleicht kritisch, distanziert. Ja, würde eher sagen, naja, du, pass mal auf, das ist eigentlich meine Sache, ja, wie ich reagiere. Ne? Dankbarkeit kann man nicht einfordern unter den Menschen. Ja. Gott kann das offensichtlich. Das wollte ich einfach auch mal kurz vorweg mit hier zu dem Thema sagen, dass mich das sehr nachdenklich gemacht hat. Dann komme ich aber zu etwas, wo ich ein Prinzip entdecke. Gott hat Prinzipien, auch im Alten, aber auch im Neuen Testament. Und zwar geht es darum, dass die Israeliten immer einen Gottesdienst aufrechterhalten haben. Und das ist etwas gewesen, was für den Menschen vom Prinzip her auch recht einfach ist. Das heißt, wenn Gott dir eine Anweisung gibt, so ganz klar, tue dieses und lasse jenes, dann weißt du, wenn du das abgearbeitet hast, dann bist du eigentlich konform mit Gottes Willen. Und darum ist das, was Gott eingefordert hat, bezogen auf den Gottesdienst, ja, Brandopfer, Schlachtopfer, ja, all diese Dinge, die stattfinden sollten, etwas, was die Israeliten tatsächlich auch eingebracht haben in den Gottesdienst und was ein Ausdruck natürlich auch ihres Glaubens sein sollte. Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, diese Ordnungen hat Gott am Sinai den Israeliten gegeben, ja, auf dem Hintergrund, dass er sie aus der 400-jährigen Gefangenschaft Ägyptens geführt hat. Ja. Das muss man sich manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. 400 Jahre, das ist kein Pappenstiel. Ja. Das sind x Generationen gewesen, die da echt gelitten haben unter den Ägyptern. Ja. Uns sind immer so diese Geschichten so von Josef präsent. Ne? 7 guten Jahre, 7 schlechte Jahre. Ja. Und dann war das alles klasse gelaufen, weil der Josef das alles gut organisiert hat. Das ist eine Momentaufnahme des Volkes Gottes in Ägypten gewesen. Ja. Die überwiegende Zeit waren sie eine unterdrückte Minderheit. Ja. Menschen zweiter und dritter Klasse. Und die Ägypter wollten mit ihnen deswegen nichts zu tun haben, weil die Hebräer nämlich Viehzüchter waren. Ja. Landwirte waren, ja, und das war bei den Ägyptern verpönt, ja, wir sind doch hier die Oberklasse, wir sind doch das Wissenschaftsvolk, ja, wir sind doch von einer ganz anderen Kultur, ja, das haben wir doch nicht nötig, auf den Acker zu gehen und die Felder zu bestellen, ja, und darum waren die Israeliten abgestempelt und zum Schluss waren sie unterdrückt, weil sie natürlich zahlreich wurden. Und so ist das ja mit modernen Gesellschaften auch. Ja, je höher sich eine Kultur entwickelt, auch vom Lebensstandard, so war das eigentlich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gewesen, ja, desto weniger Nachwuchs hatte man in Deutschland auch gehabt. Ja, mit der Zunahme des Wohlstandes, der Höherentwicklung der Kultur, ja, und der freien Möglichkeiten, das Leben zu entfalten, wenn man das wollte, ja, nahm rapide auch die Geburtenrate ab. Und das war bei den Ägyptern nicht anders. Ja, die erlebten eine Blüte, gingen kulturmäßig richtig ab, ja. Wer sich aber vermehrte, waren die Israeliten, ja, als unterdrückte Minderheit, die dann irgendwann so groß war, dass die Ägypter Angst hatten. Ja. Auf diesem Hintergrund führt Gott sie raus, befreit sie von dieser Gefangenschaft, aus dieser Knechtschaft, wie es formuliert wird, ja, und dann gibt er ihnen diesen Gottesdienst, diese Gottesdienstordnung. Und im übertragenen Sinne bin ich davon überzeugt, ja, den Gottesdienst, den sie praktizieren sollten, sollte ein Ausdruck auch von Dankbarkeit sein. Ja. Dieser Gottesdienst war tradiert im Laufe der Jahrhunderte. Die Sache mit Ägypten war dann irgendwann ja auch hunderte von Jahren her und hatte irgendwo nicht mehr so diese Bedeutung gehabt. Und dann sagt Gott im zweiten Buch Samuel schon diesen krassen Satz. Meinst du, dass der gefallen hat am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Ja? Man kann diesen Gedanken noch einen Satz drauflegen, ja? Wo Gott sogar die musikalische Bereicherung des Gottesdienstes ankreidet. dass er den Israeliten sagt, ich will das alles nicht mehr. Ja. Warum? Weil es in einen Formalismus gemündet ist. Ja. Und darum habe ich auch dieses Thema Dankbarkeit nicht am Erntedankfest. Denn das findet erst in einigen Monaten statt. Ja, könnte man ja sagen, Wolfgang, warum machst du das nicht am 1. Oktober hier mit dieser Predigt? Ja, weil genau diese Tradition möchte ich an der Stelle einmal nicht bedienen. Ja, sondern Dankbarkeit als Grundhaltung versuchen zu erkennen, auch für mich selber. Ja, was ist eigentlich im Leben gewesen? Was hat Gott dir geschenkt? Und wo gibt es einfach einen Grund, einfach mal so richtig Danke zu sagen, ja, für den Segen, der auf deinem und meinem Leben liegt. Und ich weiß natürlich eure Situation nicht. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagen musst, Wolfgang, das, was du da erzählst, ja, erlebe ich im Moment total anders. Ja. Ich kann Segen gar nicht so richtig erkennen. Ja. Ich erlebe mehr so Druck, ja, mehr so schwierige Lebensphasen. Ne. Das ist ja auch nicht per Kommando so möglich. Ich glaube aber, dass es ein Prinzip gibt. Ja, nämlich das Prinzip tatsächlich zu erkennen, worüber ich auch schon gepredigt habe, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Fazit über meinem Leben, obwohl ich auch schwere Zeiten erlebt habe, das Fazit aber über meinem Leben, darf ich tatsächlich sagen, das ist ja nicht zu Ende, ja, bis zum heutigen Tag, dass der Herr mein Hirte gewesen ist und im Grundsatz gesehen, ja, ich eigentlich nie Mangel leiden musste. Ja. Enge und Engpässe und Hürden, manchmal regelrechte Berge zu überwinden, die galt es schon. Ja. Aber das Fazit, ja, führt irgendwie doch in meinem Herzen dazu, einfach Danke zu sagen, Gott. Ja. Danke für das, was du gegeben und auch gesegnet hast. Und dann, ja, ist die Praxis eines äußeren Gottesdienstes absolut konform, ja, mit der Herzenshaltung, mit der inneren Einstellung. Ja. Und dann ist es gut, eine christliche, eine geistliche Routine zu haben, ja, um letztendlich damit auch den Gottesdienst und die Begegnung mit Gott aufrecht zu erhalten. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass wir wissen dürfen, mach das mal alles auf, dass wir wissen dürfen, dass durch solche Psalmen oder überhaupt durch das Wort Gottes wir ein Kernbedürfnis Gottes erkennen. Ja? Und das Kernbedürfnis Gottes ist, dass er mit dir reden will. Ja? Wir haben nicht irgendwie einen Universalgott, ja, der außerhalb dieses Universums existiert, ja, und irgendwo so als graue Eminenz einfach nur so draufschaut und mal an so Fäden ein bisschen zieht, ja, damit die ganze Sache weitergeht mit der Schöpfung, was er ja gemacht hat. Ja. So ist Gott überhaupt nicht. Ja. Francis Schaeffer hat das mal in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, das war ein christlicher Philosoph, formuliert. Ja. Wir haben einen unendlich persönlichen Gott. Unendlich persönlich. Unendlich bedeutet diese Wahnsinnsdimension, aber persönlich, dass Jesus sagen kann, auch die Haare, die ja nicht sprechen können, ja, an sich keine Seele haben. Und trotzdem sind sie alle auf deinem Haupte gezählt, ja. Das heißt, er kennt dich sowas von durch und durch, und das ist auch Psalm 139, ja. Er kennt uns sowas von durch und durch, ja? Dass wir an dieser Stelle wissen dürfen, ja, da ist jemand, der ist dein absolutes, echtes und ehrliches und ganz persönliches Gegenüber. Und darum kann jeder von uns, bezogen auf Gott, auch von seinem himmlischen Vater sprechen. Das ist doch ein Vorrecht, das ist etwas sehr Schönes. Ja? Einen himmlischen Vater zu haben über seinem eigenen Leben. Ne? Natürlich brauchen wir in dieser Welt, in diesem Leben natürlich auch irdische Eltern, ist doch gar keine Frage. Ja? Aber einen himmlischen Vater zu haben, ja, der mein Leben so in seine Hand genommen hat und kennt und gute Gedanken mit diesem Leben hat. Das ist doch etwas sehr Großartiges, etwas sehr Schönes. Und dieser himmlische Vater spricht in einer Art und Weise, die wir verstehen. Er hat Möglichkeiten, sich mir mitzuteilen. Und das ist auch unterschiedlich unter uns Christen. Aber trotzdem kann Gott sich mitteilen. Und du hörst sein Reden, egal welche Methode er gebraucht. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes, unser Gott kommt und schweigt nicht. Das sind die einleitenden Verse. Das ist der sogenannte Prolog zu diesem Psalm 50. Ja. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Ja. Da wird eine Hymne erstmal geschrieben auf diese Größe Gottes, weil der Asaf diesen auf der einen Seite universalen und dann doch ganz persönlichen Gott kennenlernen durfte. Ja. Und so leitet er dann letztendlich seinen Psalm ein. Da habe ich diese Begriffe versucht, mal ein bisschen zu analysieren, ja, die da im Grundtext stehen. Elohim, Yahweh, El Shaddai. Der Asaf, der sprudelt geradezu über mit den Gottesnamen, die aus ihm heraussprudeln, als er diese Formulierung findet. Ja. Das ist ein Hoffnungsbegriff für uns Menschen. Ja, der Name Gottes ist ein Hoffnungsbegriff für uns Menschen. Ja. So wie er in der Vergangenheit gewirkt hat, ja, können wir das in unserem Herzen verankern, wird er das auch in Zukunft tun. Ja. Alle Tage, Jahre, Minuten, Sekunden meines Lebens auf dieser Erde und darüber hinaus bis in die Ewigkeit hinein. Ja. Das zeichnet uns Christen doch aus, dass wir eine wirkliche, klare Vorstellung, nicht im Detail, ja, der Ewigkeit haben, aber eine klare Vorstellung haben, ja, dass wir, wenn wir abtreten auf dieser Erde, ja, Auferstehung erleben werden und auf der anderen Seite in Herrlichkeit von diesem himmlischen Vater in Ehren angenommen werden. Ja. Allein schon dieses Bewusstsein, diese Heilsgewissheit, die geschenkt ist, ja, das macht doch dankbar. Das ist doch irgendwie schön. Das lässt doch wirklich auch hoffen für dieses Leben und darüber hinaus für die Zukunft. Das Lesen in der Bibel prägt dein Herz, Denken und Leben. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott spricht, kann natürlich auf übernatürlicher Form sein, aber das, was wir Tag und Nacht zur Verfügung haben, ist Gottes Wort, ist die Bibel, ja, die wir aufschlagen können. Ja. Und da bin ich absolut nicht konform, ja, mit humanistischen Auslegern der Bibel, ja, die sagen, wenn dich das Wort anspricht, dann ist es Gottes Wort für dich. Wenn dich das Wort Gottes nicht betrifft und nicht anspricht, dann ist das gar nicht Gottes Wort. Dann ist das einfach nur ein Lesetext, das ist einfach nur ein Bericht bestenfalls. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Die Bibel als Wort Gottes ist zu allen Situationen objektiv sein Wort Gottes. Ja. Ob mich das gerade in dem Moment berührt oder nicht, es bleibt objektiv Gottes Wort, weil ich das nämlich auch nicht in der Hand habe. Ja. Ich kann den Moment ja nicht herbeischaffen, wo ich so ganz existenziell persönlich betroffen bin, sondern ich brauche einen generellen Zuspruch von Gottes Wort. Und das prägt Herz, Denken und Leben. Sich auf diesen Gott einzulassen, bewirkt Strahlkraft im Alltag. Das ist ein hoher Anspruch. Ja, eine steile Aussage, gebe ich absolut zu. Ja, aber ja, sich auf diesen Gott einzulassen, bewirkt Strahlkraft im Alltag. Das heißt, wenn du dich einlässt, ja, an einem Montagmorgen zu sagen oder überhaupt zu Gott zu kommen, ja, vielleicht ein, zwei Verse lesen in der Bibel und darüber Gedanken haben, ja, und sagen, Gott, Herr Jesus, ja, sag mir doch, was ich heute an diesem Tag für dich tun kann oder was dein Wille ist, ja. Dann müssen wir nicht gleich erwarten, ja, jetzt kauft ihr mal 1000 Traktate und verteilt ganz Issum die Briefkästen. Die Botschaft wird wahrscheinlich so nicht kommen. Kann sein, aber es wird keine Überforderung sein, das will ich damit sagen. Ja. Was Gott sagt, was der Jesus dir zuspricht, das ist umsetzbar, das ist machbar. Ja. Aber du wirst spüren, dass du die Stimme Gottes hörst. Und das ist etwas Großartiges, ja, das zu erfahren. Und das bewirkt letztendlich auch eine Veränderung, ja, auch des Aussehens und des Umgangs mit anderen Menschen, der Begegnung in der eigenen Familie und darüber hinaus, auch am Arbeitsplatz, in der Schule, da, wo Gott uns letztendlich auch hingestellt hat. Ja. Dankbarkeit, ja, und du bekommst ein verändertes Aussehen in diese Richtung. Geht dieser Gedanke, ja, weil das etwas mit dir und mir macht, in der Begegnung mit Gott dankbar zu werden. Das Erleben des Reden Gottes bewirkt, ihn zu loben und zu preisen, und darum hatte ich es auch noch mal hier mit der Bibelübersetzung angesprochen, das ist ja auch eine Vertonung, ein bekanntes Lied, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn, ja, das finden wir im Psalm 113 auch immer wieder, Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Warum eigentlich vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang? Kann natürlich alttestamentliche Lyrik und Prosa sein. Ja? Hört sich ja nett an, kann man auch gut auswendig lernen. Ja? Sicherlich auch eine Absicht, aber das ist nicht die erste Absicht dahinter. Ja? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang bedeutet, ja, von Osten bis nach Westen. Ja? Diese Beschreibungen sind in der Bibel ganz häufig Himmelsrichtungsangaben. Ja? Nähme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich leiten, deine Rechte mich führen. Ja? Auch totale, tolle Prosa und Lyrik, aber nicht die erste Absicht. Ja? Flügel der Morgenröte bedeutet, ich könnte in eine unendliche Weite nach Osten fliegen. Da kommt so ein bisschen die damalige Vorstellung der Welt auch, die irgendwo begrenzt war von der Vorstellung. Ja. Man hatte nicht die Möglichkeit, ja, irgendwo hinzureisen und zu sagen, ich komme auf der anderen Seite wieder. Das war nicht gegeben. Ja. Man hatte also den Eindruck, da ist irgendwo im Osten Ende. Das konnte man aber nicht definieren. Ja. Und darum blieb am äußersten Meer. Das Meer ist das Mittelmeer, was damit beschrieben ist. Und das war von Israel aus gesehen im Westen. Ja. Und darüber hinaus war die Welt nicht bekannt. Man hatte dann immer gedacht, ist wahrscheinlich irgendwo zu Ende, keine Ahnung. Ja. Aber das, was damit gesagt wird, ja, von der unendlichen Weite aus der Himmelsrichtung bis in die unendliche Weite in die andere Himmelsrichtung, ja, da ist überall Gott. Und da soll der Name Gottes gelobt werden. Ja. Aus Dankbarkeit heraus, ja, weil man erkennt, ich habe einen ganz persönlichen Gott, der über meinem Leben letztendlich steht. Und da bin ich überzeugt, dass dem Asaf das nicht einfach nur zufällig so eingefallen ist, das so zu formulieren, sondern dass das tatsächlich den Grund eben auch hatte. Ich muss weitergehen hier, wenn das weitergeht. Kannst du vielleicht mal weiterschalten, bis Römer 2 die Bibelstelle deutlich wird, sichtbar wird? Ja, danke, genau. Ja. Auf der anderen Seite ist es nicht nur so, dass Gott redet und spricht, sondern auch der Mensch findet bei Gott ein offenes Ohr. Und in dem Zusammenhang Vers 15, 14 und 15, ja, die sogenannte Telefonnummer Gottes. Opfer Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Mal ganz ehrlich, ja, wer hat das noch nicht gemacht? Gerade diesen Vers 15. Ja, also, ich bin davon überzeugt. Ja. Also so ganz scharfe Atheisten vielleicht nicht und nie. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, ja, dass jeder Mensch manchmal in solche Situationen kommt in seinem Leben, ja, wo er für sich selber keine Hoffnung mehr sieht, ja, nicht mehr ein- und ausweist und es ist völlig unerheblich, ob er in dem Moment eine persönliche Beziehung zu Gott hat und Gott überhaupt kennt, ja. Sondern er sucht nach der Macht außerhalb seines Lebens und schreit regelrecht. Das typische Beispiel sind natürlich in den Kriegen immer die Schützengräben gewesen, ist ja klar. Das ist auch am existenziellsten sicher. Und trotzdem passiert das auch im eigenen persönlichen Leben, wo du nach Hilfe schreist. Und wohl dem, echt wohl dem, der da ein Gegenüber hat und weiß, dass das gehört wird. Auch wenn sich vielleicht äußerlich nicht sofort etwas ändert, aber weiß, dass das gehört ist und das ist eine echte, gute Zusage. Ja? Und darum finde ich diesen Vergleich mit Telefonnummer Gottes gar nicht so schlecht. Ja? Das kann man sich gut merken, 50-15. Ja? Und dann weiß man den Text auch wieder. Ja? Mit Texten auswendig lernen ist manchmal etwas schwierig, aber 50-15 kann man sich einfach gut merken. Ja? Und dann ist es völlig egal, ob du diesen Text auswendig kennst. Du kannst mit deinem Anliegen zu Gott kommen, in jeder Situation. Ja? Das bedeutet natürlich auf der einen Seite, wenn Gott wirkt, kann Dankbarkeit auch schwer fallen, ja, das, was man gesagt hat, auch einzulösen. Wenn Gott, du das und das tust, dann bin ich bereit, dieses und jenes zu machen. Ja, kann auch schwer fallen. Ja. Aber Dankbarkeit und Hilferuf, da glaube ich, das gehört zusammen. Aber es bedingt nicht einander. Das will ich noch betonen. Ja. Das ist nämlich keine Glaubensleistung, dankbar zu sein. Ja. Und wenn wir in den Gedanken verfallen, wenn ich nicht dankbar bin, dann habe ich auch keinen gnädigen Gott. Das wäre völlig falsch. Das ist auch nicht die Botschaft, das, was ich weitergeben möchte. Ja. Es bedingt nicht das Handeln Gottes. Ja. Es ist aber eine schöne Reaktion, die dein Herz und deine Seele frei macht und die Beziehung zu Gott wärmer und intensiver werden lässt. Ja. Das heißt, Gott zwingt dich nicht, damit er überhaupt erst handelt. Jetzt sei mal erst dankbar und dann reagiere ich. So ist das nicht. Ne? Aber es ist einfach eine schöne Reaktion, ja, auf das, was Gott bereits getan hat, über Gott nachzudenken, ihm dankbar zu sein. Ja. Und vor allen Dingen ist es ganz entscheidend zu wissen, ja, Gott ist von meiner Dankbarkeit nicht abhängig. Und da bin ich echt froh drum. Ja. Sonst könnte es ja passieren, wenn ich an einem Tag mir das mal nicht bewusst gemacht habe, dass ich dankbar bin, ja, dann wird Gott auch sofort irgendwo seine Gnade, Barmherzigkeit und so sagen, naja, mal ein bisschen zurück hier, der Wolfgang, der ist so nicht mehr ganz so ganz intensiv dabei, jetzt kitzel ich den mal mit etwas Unsegen oder wie auch immer. Ja. Völlig unfromm, also ein frommer Gedanke vielleicht, aber völlig falsches Gottesbild. Ja. Wir lesen Römerbrief, Kapitel 2. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Ja? Das heißt, es kann manchmal so sein, da bist du ganz weit weg von Gott und da wirst du auch noch überschüttet mit Segen. Und der schmeißt dich richtig zu mit Segen. Warum? Weil er sich genau dadurch wieder ins Gedächtnis bringt und zu erkennen gibt, und du weißt, alle gute und vollkommene Gabe, die habe ich mir eigentlich nicht verdient und nicht erarbeitet. Sie kommt von oben herab, ja, von dem, der der Schöpfer ist, deines und meines Lebens. Ja, und das ist eine großartige Sache, das zu wissen. Ja. Gottes Güte leitet zur Umkehr und nicht die Leistung von Dankbarkeit. Darum könnte es trotzdem eine bewusste Aufgabe sein. Ja, es ist dir zusammengestellt. Dankbarkeit und Opfer trennt tatsächlich der Asaf nicht. Opfern könnte viel kosten an Großzügigkeit. Also ein kleinliches Herz sich verändern zu lassen. Das ist nicht nur im materiellen Bereich. Das kann auch im Bereich von Zeit sein. Ja. Allein schon im Bewusstsein von Denken sein. Ja. Von Großzügigkeit. Ja. Ich habe mal den Satz gehört, ja, wer Gutes erleben will, muss auch gönnen können. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Wer Gutes erleben will, muss auch gönnen können. Das heißt, ich muss mich erfreuen können am Glück des anderen, auch wenn ich das jetzt gerade mal nicht habe. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges. Ja. Und das ist Großzügigkeit. Ja, ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ne? Und ich freue mich, dass du so beschenkt bist mit irgendeiner Sache. Ja, das ist Großzügigkeit. Ja. Dankbarkeit und Opfer kann etwas mit Wegeaufwand zu tun haben. Das heißt, man muss sich unter Umständen mal aufmachen, ja, irgendwo hinzufahren, zu reisen, zu laufen, wie auch immer. Ja. Wegeaufwand kann auch der Aspekt sein, ich muss mal zum Telefonhörer greifen. Also ich muss zu einer Handlung kommen, zu einer Tat, es muss Zeit investieren, es muss etwas umgesetzt werden, es kann mit Anstrengung zu tun haben, wie auch immer. Das kann damit eben auch zusammenhängen. Ja? Also diese Aussage, opfere Gott Dank, ja, ist ja nicht nur auf der Tonschiene, ja, danke Gott, erledigt, ja? Sondern das kann durchaus auch etwas mit Handeln zu tun haben. Ja? Es kann etwas mit Sorgfalt zu tun haben, ja, mal genauer zu sein mit irgendwelchen Dingen, ja, wo man immer so sagt, naja, ich lasse mal fünf gerade sein und Gott lässt das auch und dann kommen wir eigentlich so miteinander ganz gut aus. Ja. Mit Gott in einen Deal zu gehen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Also er kennt meistens mehr, als ich weiß. Und darum, also man kann das machen, ja, im Sinne von, du et des, ja, ich gebe dir das und du gibst mir das, ja, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ja. Mehr zu erkennen, ich komme mit leeren Händen zu dir. Und ich bin darauf angewiesen, dass du diese leeren Hände füllst. Ja? Und die Großzügigkeit des himmlischen Vaters in Anspruch zu nehmen, das ehrt unseren himmlischen Vater. Ja? Und es kann etwas mit Geld zu tun haben in dem Sinne. Ja? Natürlich, ja, auch materiell. Ne? Geld, ja, ist ein ganz schwieriges Thema, aber aus Dankbarkeit Geld zu geben für das Reich Gottes, für den Bau des Reiches Gottes oder für die Gemeinde oder für ein Projekt oder sonst irgendetwas, ja, so wie Paulus das im Neuen Testament gemacht hat, eine Sammlung, ja, und die Leute waren begeistert darüber, dass sie helfen konnten mit ihrem Geld, ja, und haben damit der Jerusalemer Gemeinde eine große Wohltat gegeben, ja, da hatten die Freude dran, Und das hatte dann auch was mit Geld letztendlich zu tun. Und da kann Paulus schreiben, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, das ist auch eine Form von Dankbarkeit. Danken kommt von Denken, auch über die zahllosen Selbstverständlichkeiten des Lebens. Ein gewisses Nachdenken über das eigene Leben verleiht der Welt ein anderes Gesicht. Ja, das ist eigentlich etwas, was mir auch immer wieder bewusst wird, die Selbstverständlichkeiten, ja, dass man so morgens einfach aus dem Bett geht und man weiß, da ist warmes Wasser, ich kann duschen und ich kann das auch heute Abend noch, wenn ich das gerne möchte. Ja. Das funktioniert einfach. Ja. Oder dass du dich ins Auto setzen kannst und kannst dir ein Ziel vornehmen, schaltest ein Navi ein und hast die Möglichkeit heutzutage, ich sag mal, wenigstens heute noch bis München zu fahren oder so. Ja, das ist der früheren Generation überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Aber das ist sowas von selbstverständlich geworden, ja. Ja, weil da einfach Straßen gebaut sind, ja. Weil ein Umlagesystem funktioniert, dass das Geld da ist zum Straßenbauen, ja. Weil eben nicht alle Politiker korrupt sind und nur in ihre eigene Tasche wirtschaften, ja. Sondern weil das Gemeinwesen auch was davon hat, von den Steuern, die wir zahlen. Das heißt, dieses System, in das Gott uns gestellt hat, funktioniert doch zu einem großen Prozentsatz, ja. Das sind alles so Selbstverständlichkeiten, die man in Anspruch nimmt, ne, die eigentlich nicht überall vorhanden sind auf dieser Erde. Ne, aber wir kennen das schon gar nicht mehr anders. Ne. Dafür auch dankbar sein. Und dann, glaube ich, verändert das letztendlich mein Denken über diese Welt und verleiht auch der Welt ein anderes Gesicht. Genau, und jetzt muss ich ein bisschen schneller vorgehen. Ich gebe mal auf diese Folie noch. Genau. Dankbarkeit führt zu gesundem Optimismus. Das möchte ich uns noch weitergeben. Ja. Gott wird eine gewisse Basisdankbarkeit beantworten. Ja, Basisdankbarkeit ist natürlich ein Begriff, ist natürlich so nicht in der Bibel. Ne. Was ich damit meine, ist eine Grundhaltung. Kann man ja vielleicht ganz gut interpretieren. Ja. Insofern gilt die Aussage, glücklich sein ist keine Glückssache. Das heißt, eine Basisdankbarkeit hat etwas mit der inneren Zufriedenheit auch zu tun. Ja, das, was Gott mir gegeben hat, kann ich eigentlich da so unterm Strich sagen, ich bin dankbar, zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Abstriche gibt es immer und Luft nach oben ist auch immer, das ist uns verstandesmäßig klar. Aber so grundsätzlich, ja. Und darum glaube ich, dass Glücklichsein keine Glückssache ist. An dieser Basisdankbarkeit kann man schon auch arbeiten. Ja. Also es ist schon gut, als Kind in der Schule wenigstens ein bisschen mal aufzupassen, ja, dass man nachher wenigstens einen annähernden Notendurchschnitt hat, dass man in diesem System ankommt im späteren Leben. Ja. Das hat etwas nachher auch damit zu tun, ob du zufrieden bist mit deinem Leben. Ja. Das ist schon so, ja, dass vieles auch eine gewisse Ursache und eine Wirkung hat. Ja. Das heißt, glücklich sein ist keine Glückssache, ja, sondern du kannst etwas in diesem Leben auch dafür tun, ja, ohne natürlich bestimmen zu können, ob ich als Mensch in Westdeutschland geboren bin oder in der Saalzone. Ja, das kann ich nicht bestimmen. Ja. Aber ich spreche mal zu uns, die wir hier einem einheitlichen Kulturkreis angehören. Ja, da glaube ich, dass auch eine gewisse Basisdankbarkeit vorhanden sein kann. Und daran kann man arbeiten. Ja. Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Das ist ein Tagesmotto. Ja. Das kann man natürlich nicht jeden Tag, dann ist das auch Routine. Ne? Aber sich so ein Vers mal am Morgen vorzunehmen. Ja. Dies ist der Tag, den der Herr geschafft hat. Ja. Lasst uns fröhlich sein und froh sein. Ja. Und dann auch gleichzeitig die Aussage, o Herr, hilf, lass wohl gelingen. Ja. Da ist ja kein Typ, der jetzt als Überflieger sagt, ach, das wird schon gut gehen, den Tag habe ich in der Tasche und den verfrühstücke ich jetzt gleich und dann wird alles gut. So läuft das ja nicht. Ne? Aber trotzdem ist das eine Einstellung und darum dürfen wir Optimismus haben für diesen Tag. Und es ist keine blinde Euphorie, sondern eine dankbare Annahme des Tages als Möglichkeit. Ja? Allein schon darüber nachzudenken, Montagmorgen, wow, Gott, was hast du für Chancen, in diesen Montag gelegt oder die beginnende Woche. Wow, Gott, was hast du für Chancen in diese Woche gelegt? Ja. Und zu denken, ich kann diese Woche unter der Führung und Leitung des guten Hirten gestalten, prägen und leben, ja, lässt einem tatsächlich eine andere Einstellung auch zu diesem Leben bekommen und macht dankbar dafür, ja, überhaupt die Erfahrung machen zu dürfen, dass Gott ein persönliches Gegenüber ist, und ich nicht ein Zufallsprodukt in diesem Universum bin, sondern dass ich einen ganz persönlichen himmlischen Vater habe, der eine gute Absicht mit meinem Leben hat. Und das möchte ich mir für den Montagmorgen vornehmen. Und ich stelle mir auch den Wecker und ich versuche das tatsächlich auch als Impuls für den Tag und für die Woche mitzunehmen. Gott segne uns. Amen. Stopp. Reset. Kleines Reset. Ich gebe uns noch einen Impuls mit. Ja? Und zwar auf der Fensterbank liegen solche Karten. Ja? Sei gesegnet. Ja? Die sind hygienisch einwandfrei. Die habe ich gerade erst ausgepackt. Also ich habe sie teilweise angefasst, aber sonst keiner. Ja? Gut, wenn die jetzt durch die Reihen gegeben werden, haben die natürlich ein paar Fingerspuren, aber ich bin auch nicht ganz so fit in Hygienevorschriften. Ne? Das war aber die einfachste Methode. Wenn derjenige, der am Fenster sitzt, der den Stapel nimmt, sich eine wegnimmt und in die Reihen weitergibt. Ich hoffe, dass jeder eine bekommt. Also guckt mal. Ne? Jeder eine wegnehmen und dann weiterreichen. Sei gesegnet. Und versucht mal, aufgrund dieses Impulses, was ich eben gesagt habe, mit Gott ein Anschauungsexperiment zu machen. Also das habe ich jetzt nicht mit ihm abgesprochen, ist kein Deal, ja? Aber versucht es mal, ja? Zu erkennen, wo in der kommenden Woche, ja, ein Segensmoment in eurem Leben passiert. Ja? Und versucht euch daran zu erinnern, was ich gesagt habe, seid dankbar. Also das ist kein Befehl, das kann man nicht befehlen, ganz klar. Ne? Aber nehmt das als Impuls mit, das möchte ich für mich auch. Ja? Da, wo Gott tatsächlich mal einen Segensmoment gibt, vielleicht auch in dem Rahmen hier einer solchen Karte, ne? Oder was da drin steht, ne? Zu erkennen, wow, Gott hat tatsächlich gehandelt, gewirkt, ja? Und dafür möchte ich dankbar sein. Amen dazu. Jetzt bin ich weg hier.